Es begrüßt Sie ganz herzlich an Jutta Engert an diesem Feiertag Christi Himmelfahrt heute hier bei Radio Horeb in der Spiritualität. Schön, dass Sie eingeschaltet haben und auch herzlich willkommen, Weihbischof Dr. Marian Eleganti von den Missionsbenediktinern in St. Ottmarsberg. Herzlich willkommen hier bei Radio Horeb. Grüß Gott.
Grüß Gott allen Hörern und Hörerinnen. Grüß Gott, Frau Engert.
Ja, Christi Himmelfahrt, das ist ein großes Ereignis und in den letzten Sätzen des Lukas-Evangeliums, da heißt es, ich zitiere, und während er, Jesus, sie segnete, verließ er sie und wurde zum Himmel emporgehoben. Sie, also die Apostel, aber fielen vor ihm nieder. Dann kehrten sie in großer Freude nach Jerusalem zurück und sie waren immer im Tempel und priesen Gott. Soweit diese Stelle aus dem Lukas-Evangelium im 24. Kapitel. Das ist doch eigenartig. Jesus geht, und zwar nun endgültig. Das wissen die Jünger auch, dass die Zeit der Erscheinungen des Auferstandenen nun vorbei ist. Und trotzdem fühlen sie sich nicht verlassen, wie zuerst nach dem Kreuzestod Jesu, der erst wie ein vollkommenes Scheitern war. In der Zwischenzeit muss doch irgendetwas passiert sein. Er geht erneut und sie sind voller Freude. Wie geht das? Papst Benedikt, der 16. schreibt dazu in seinem zweiten Jesusbuch, ich zitiere, Himmelfahrt ist nicht Weggehen in eine entfernte Zone des Kosmos, sondern die bleibende Nähe, die die Jünger so stark erfahren, dass daraus beständige Freude wird. Und in den Abschiedsreden des Johannesevangeliums, da bestärkt Jesus doch selbst diese Sicht, indem er sagt, ich zitiere, ich gehe und ich komme zu euch. Widersprüchlicher geht es wohl nicht. Wie ist das nur gemeint, dass sein Weggehen zugleich sein Kommen ist? Und wie können wir auch, oder auch wir eben heute, das noch erfahren? Papst Benedikt führt eine Begebenheit aus dem Markus-Evangelium an, wo Jesus noch während seines irdischen Lebens diese Nähe vorwegnimmt und sie so leichter verständlich werden lässt. Und er schreibt da, es ist, als Jesus eben sich nach der Brotvermehrung auf den Berg zurückzieht, um zu beten. Die Jünger sollen im Boot schon vorausfahren, doch sie geraten dabei in einen gefährlichen Sturm. Sie bekommen Angst. Doch Jesus kommt über den See zu ihnen, stillt den Sturm, bannt alle Gefahr. Wahrscheinlich kennen Sie auch diese Geschichte. Papst Benedikt erläutert dazu, der Herr scheint weit weg zu sein im Gebet auf seinem Berg. Aber weil er beim Vater ist, sieht er sie. Und weil er sie sieht, kommt er und rettet sie. Und weiter Papst Benedikt, das ist ein Bild für die Zeit der Kirche, gerade auch uns zugedacht. Der Herr ist auf dem Berg des Vaters, deshalb sieht er uns. Dann, darum kann er jederzeit in das Boot unseres Lebens einsteigen. Soweit das Zitat von Papst Benedikt aus seinem zweiten Jesusbuch zu dieser Geschichte, die das erläutern soll. Ja, und das ist ja nur so ein kleiner Mosaikstein in der großartigen Auslegung von Papst Benedikt über das Ereignis Christi Himmelfahrt. Und wir wollen Sie gleich weiter fortsetzen, diese Auslegung im Gespräch mit Weihbischof Dr. Marian Eleganti. Und begrüßt habe ich Sie schon ganz kurz hier. Schön, dass Sie heute da sind, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns gemeinsam über Christi Himmelfahrt nachzudenken. Ja, zu versuchen, auch vielleicht ein bisschen diese Widersprüche, die sich da ergeben, zu lösen. Da geht es ja wirklich auch um, ja, viel zwischen Himmel und Erde, natürlich eben auch um das Himmlische, um diesen Bereich, wie wir uns den vorstellen können. Sie selber, Sie sind aus der Schweiz, Sie sind Weihbischof in Chur, 2010 dort zum Bischof geweiht worden, gehören den Missionsbenediktinern der Abtei St. Ottmarsberg in Uznach an. Und Sie haben damals Ihre Doktorarbeit geschrieben über das Wahrheitsverständnis von Romano Guardini, sind auch so in dem Bereich Religionsphilosophie, ich nehme mal an, bewandert und auch interessiert. Bischof Marian, wie ist das denn Jetzt genau, wie können wir uns das genau vorstellen? Wir haben gehört, Jesus, seine leibhaften Erscheinungen den Aposteln gegenüber, das hat nun mit Christi Himmelfahrt ein Ende. Jetzt ist er wirklich definitiv zum Vater zurückgekehrt. Und wir kennen da vielleicht die eine oder andere Begegnung. Zum Beispiel am Grab, kurz nach der Auferstehung, Maria Magdalena ist die erste Zeugin und zu ihr sagt er, ja, halte mich nicht fest, beziehungsweise berühre mich nicht, denn ich bin noch nicht zum Vater heimgekehrt. Zum Thomas, dem begegnet er später und wir kennen ihn als den ungläubigen Thomas, der darf ihn berühren, um zu glauben, damit er glauben kann. Er darf wirklich seine Wundmale berühren. Das erscheint uns ja wie ein Widerspruch. Und außerdem haben wir vielleicht noch im Hinterkopf, was am Kreuz passiert ist zu seiner Rechten. Der Schächer, zu diesem hat er gesagt, denn der hatte ein Einsehen, der hat irgendwie erkannt, was da passiert. Und da sagt Jesus zu ihm, heute wirst du noch mit mir im Paradiese sein. Jetzt haben wir da verschiedene Ebenen. Jesus sagt, berühre mich nicht, den anderen lässt er ihn berühren. Er ist aber noch nicht zum Vater heimgekehrt. Zum Schächer sagt er aber, er ist schon, also ich würde das Paradies mit dem Vater gleichsetzen, heimgekehrt. Wie können wir uns denn jetzt das vorstellen? Wo ist Jesus oder was ist das für eine Sphäre, in der er jetzt in dieser Zwischenzeit ist, zwischen Ostern und Christi Himmelfahrt, diese 40 Tage, wo er immer den Jüngern erscheint?
Ja, ich denke, hinter allem steht natürlich eine ganz tiefe Pädagogik Gottes. Und jeder bekommt das, was er braucht. Es entspricht auch seiner Psychologie und dem Seelenzustand und unter Führung durch Gott Maria Magdalena, die ja noch total im Verlust, Schmerz, total benommen und eingenommen ist, so dass sie ihn nicht einmal erkennt. Sie so beherrscht von ihrem Schmerz und von dem Trauma der Kreuzigung Jesu und diese furchtbaren Vernichtung des geliebten Herrn, dass sie in diesem Schmerz noch gar nicht richtig durchsieht. Und sie möchte natürlich das Menschliche festhalten. Wir lieben auf eine menschliche Weise. Die Gegenwart des Geliebten löst in uns ein Glück, eine Freude aus, und der Verlust eines Menschen ist immer ein Schmerz, ein sich losreißen und ein Loslassen. Und sie ist mitten in diesem Prozess und darf ihn eben auf diese Weise jetzt nicht menschlich festhalten wollen, als käme er wieder als von den Toten Auferstandene zurück in das vorherige Leben und in die Weise, wie er die Beziehung mit uns gelebt hat, als er noch in dieser Welt war. Es geschieht da eine Verwandlung und deswegen entzieht sich Jesus wie ein bisschen dieser noch allzu menschlichen Form, die immer auch etwas Besitzergreifendes an sich hat, vor allem solange sie noch unvollkommen ist, was ja bei uns immer mitspielt. Und deshalb redet Jesus so zu ihr und doch spricht er sie ja so liebevoll bei ihrem Namen an und tröstet sie, erlebt. Und man sieht ja, mit welchem Elan und mit welcher Freude sie dann zu den Aposteln eilt und wie sie durch diese Begegnung mit dem Herrn innerlich auch neu geschaffen wurde. Thomas war einer, der sehr kritisch dachte. Er wollte sich von der Leiblichkeit Jesu überzeugen, weil darum geht es ja, um das leere Grab. Das heißt, der Leichnam Jesu, der Leib, der am Kreuze hing und durch die Folterwerkzeuge, die Nägel und die Lanze durchbohrt wurde und gezeichnet ist, dieser Leib ist nicht mehr im Grab. Aber Thomas will, sie haben ja auch früher bei dieser Szene, von der Papst Benedikt sprach, als Jesus über das Wasser kam, haben sie geschrien, die Apostel, und sie meinten, es wäre ein Gespenst. Also sie hatten schon auch eine gewisse Vorstellung von Erscheinungen, von verstorbenen Schattenwesen, wenn man an die Szene denkt, wie der Geist Samuels heraufbeschworen wird von der Hexe von Endor und so. Also da gab es schon diffuse Vorstellungen, dass es auch Phänomene Erscheinungen von Toten sein könnten, aber das war nie im Leib. Das war nie im Leib. Und Thomas will den Beweis, also es geht um die leibliche Auferstehung Jesu und nicht um irgendein geistiges Phänomen oder ein psychisches Phänomen oder irgendeine Vorspiegelung von einem Geistwesen oder von einem Schattenwesen, von einem Toten, wie immer man das sich in der Antike vorgestellt haben mag. Auf jeden Fall, deshalb ist es für Thomas sehr entscheidend, dass er sagt, wenn ich nicht meine Hände, meine Finger in seine Wundmale legen kann, glaube ich nicht. Also er will wirklich den Leib sehen und berühren, der am Kreuz hing. Und das ist natürlich dann auch eine ganz massive Erfahrung, dass Jesus wirklich als lebendiger, auferstandener, leibhaftig vor ihm steht. Gleichzeitig bekommt Thomas in diesem Moment aber eine so tiefe innere Erfahrung auch, und das innere Auge geht auch auf, weil er sieht im Herrn auch die Herrlichkeit, das Göttliche, die Herrlichkeit, in die er zurückkehrt beim Vater, also diese Herrlichkeit des auferstandenen, verklärten Leibes, die ist schon in Jesus und er erkennt seine wahre und tiefste Identität mehr denn je, wie noch nie, und spricht Jesus dann mit diesem wunderschönen Bekenntnis an: mein Herr und mein Gott, mein Herr und mein Gott. Also der Leib Jesu hat auch eine Herrlichkeit ausgestrahlt, etwas Lichtvolles, Vergeistigtes, Herrliches, Schönes. Er ging durch verschlossene Türen, aber es war doch wirklich der Leib, der am Kreuz hing. Jesus zeigt ihm die Wundmale und überzeugt ihn von seiner leiblichen Auferstehung. Und beim Schächer, da geht es doch vor allem jetzt um die Hoffnung und um die Zuversicht, dass der Schächer durch sein grausames Sterben, es wurden ihnen die Knochen zerschlagen, sodass sie ersticken mussten. Das ist ganz brutal. Aber dass Jesus ihm in seiner Vorstellung das ewige Leben verheißt, die ewige Glückseligkeit, eben das Paradies, und dass er mit dem Herrn in diese neue Seinsweise hinübergeht, die mit dem Wort Paradies, das ist wirklich jenseits der irdischen Grenze, und es verheißt einen glücklichen Zustand, wo es Schmerz und Tod nicht mehr gibt, und er wird dort nicht allein sein, sondern er wird dort beim Herrn sein, mit ihm, mit dem er stirbt. Und Jesus stirbt ja auch mit dem Schächer zu linken und zu rechten. Und sie gehen gemeinsam hinüber in die Transzendenz, in diese andere, neue Seinsweise, die uns allen, diese Grenze, die wir alle einmal überschreiten werden. Und das wird hier mit dem Paradies gesagt, so gut er das fassen konnte. Jesus konnte da keine langen Reden halten und Erklärungen abgeben, sondern er sagt es auf eine ganz tiefe, verständliche Weise, die den guten Schächer aufrichtet und tröstet und in seinem Glauben und in seiner Hoffnung bestärkt, weil irgendwie hat er im Innersten Jesus als den Messias erkannt und auch anerkannt, gläubig angenommen, und deswegen diese Verheißung. Aber diese Pädagogik Gottes, bis jetzt hatten die Jünger immer Jesus als ein menschliches Gegenüber. Jetzt müssen sie sich daran gewöhnen, dass Jesus immer mehr von innen kommt, weil er jetzt in der Seinsweise Gottes lebt und durch den Heiligen Geist in uns lebt. Also nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir, wird Paulus schreiben. Und Jesus hat das auch verheißen, dass er kommen wird mit dem Vater, bei uns wohnen wird und dass er sich uns offenbaren wird. Und diese Pädagogik Gottes gewöhnt jetzt langsam die Jünger daran, dass Jesus von innen kommt, immer gegenwärtig ist, aber von innen, und dass sie ihn, so wie sie ihn gekannt haben, mit dem sie gegessen und getrunken haben, als ein Gegenüber, langsam loslassen müssen. Paulus wird dann sagen, jetzt kennen wir den Herrn nicht mehr dem Fleische nach, auf diese menschlich-irdische Weise, sondern dem Geiste nach, im Heiligen Geist. Und da erkennen wir ihn viel tiefer. Und die wiederholten Erscheinungen hatten natürlich auch die erste Aufgabe, die Jünger davon zu überzeugen, dass Jesus wirklich lebt. Dass alles wahr war, was er gesagt hat, dass er wirklich der Sohn Gottes ist, dass er Gott ist, wie Thomas es bekennt, und dass er jetzt, da er in der Herrlichkeit des Vaters und in seinem Gottsein lebt und auch seine ganze Menschheit davon erfasst wird, dass er auf eine neue Weise bei uns bleiben kann, wie Papst Benedikt das beschreibt, und uns sieht von Gott her, unser Leben kennt und sieht.
Ja, ich bin im Gespräch mit Weihbischof Dr. Marian Eleganti aus Chur hier in der Spiritualität bei Radio Horeb. Wir sprechen über Christi Himmelfahrt. Mein Name ist Anjuta Engert. Und wie Sie erklärt haben, Bischof Marian, spielt sich hier auch etwas ab, was uns ja eigentlich auch tief berühren kann, auch weil Gott sich auf uns einlässt, auf unser Verständnis, auf unsere menschlichen Schwächen, auf unser Verstehen oder ja, dort, wo wir gerade stehen, darauf lässt er sich ein. Das machen die Zeugen, die Apostel hier in unterschiedlicher Weise deutlich, wie sie sagen. Steckt dahinter eine tiefe Pädagogik Gottes. Jeder bekommt das, was er braucht, so wie es für Thomas und wichtig ist. Und Thomas steht ja für viele andere. Wichtig ist, weil er sehr kritisch ist, dass er eben diesen Leib berühren will, der da mit diesen Wundmalen ins Grab gefallen ist, sozusagen ins Grab gegangen ist. Und das, wenn wir uns das vorstellen, uns da hineinversetzen, dann ist es natürlich auch eine ganz, ganz große, also ja, was gibt es mehr, als dass er das so wahrnimmt und so Zeuge wird. Und nur dann, wenn man Zeuge von einer wirklichen Begegnung geworden ist, kann man das so auch weitergeben mit dieser wahrscheinlich tiefen inneren Glut und Überzeugung, die ja auch dann anhalten muss, die ja nicht beim ersten Hindernis wieder einknicken kann. Also es geht, wie Sie sagen, ja auch darum, dass die Apostel hier wirklich das Evangelium bis ans Ende der Welt hinaustragen, sozusagen, dass sie wirklich hier ein großes Zeugnis in sich aufnehmen durch die ganz persönlichen Begegnungen mit Gott, der sich jetzt darauf vorbereitet, dass Jesus von ihnen wahrzunehmen ist. Das heißt, so wie wir stehen davor und denken, oh ja, die werden jetzt verlassen. Definitiv werden die verlassen. Wie schrecklich muss denn das sein? Weil wir natürlich jetzt hier nochmal einen anderen Blickwinkel vielleicht haben und das nicht immer so erkennen oder sehen. Klar heißt es, dass dann der Heilige Geist kommt als Beistand, aber auch wir müssen doch immer wieder neu dahin geführt werden, weil wir uns ja auch oft so verlassen fühlen wahrscheinlich und auf andere Wege geraten und nicht eben dieser inneren Sicht Jesus wahrnehmen, oder?
Ja, wir als Menschen möchten immer menschlich sehen, so wie wir gewohnt sind, Dinge zu erkennen und Gegenstände und Menschen zu erkennen und auch in die Arme zu nehmen und zu fühlen und zu erleben. Es ist mit Gott eben auch nicht anders. Wir können auch Gott wirklich als eine echte Liebesbeziehung im Herzen wahrnehmen. Auch die Teresa von Avila sagt das, wir sollen Gott nicht weit entfernt uns vorstellen, und als ob wir schreien müssten, sondern er ist ja jetzt noch viel, uns viel näher als ein geliebter Mensch uns sein kann. Denn kein Mensch kann, auch wenn ich ihn noch so sehr liebe, kann in mir sein. Aber Gott hat eben Möglichkeiten. Und weil Jesus in diese Seinsweise Gottes zurückgekehrt ist, wird alles Menschliche entgrenzt. Er kann unsere Gebete hören. Er kennt unser Leben. Er weiß um uns. Er kann in uns sein, wirken und uns von innen her tragen, an die Hand nehmen, erleuchten, bestärken. Weil Paulus sagt, der Heilige Geist, der Geist und der Herr, der Auferstandene, erhöhte Herr, der Geist und der Herr sind eins. Der Vater, der Sohn und der Geist sind eins. Und alle 3, der ganze Gott wohnt auf eine geheimnisvolle Weise in uns und lebt die Vaterschaft Gottes uns gegenüber und wir sind seine Kinder. Und durch den Heiligen Geist haben wir eine so tiefe Verbindung mit Gott, dass das göttliche Leben, das der Heilige Geist in Person selber ist, in uns lebt und unser Menschsein auch veredelt, erfasst, uns heiligt, uns aufrichtet, uns von unseren Fehlern immer mehr auch erlöst und befreit. Also es ist eigentlich viel mehr, als wenn wir Jesus gegenüber sehen und vielleicht dann die Farbe seiner Augen kennen würden und der Klang seiner Stimme kennen würden. Aber jetzt erkennen wir ihn, wie Paulus sagt, im Heiligen Geist und nicht dem Fleische nach, aber wir erkennen ihn viel tiefer. Und durch den Glauben und durch diese innere Verbindung mit ihm, auch durch die heilige Eucharistie, sind wir in ihm. Er bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Es ist ein ständiges in ihm sein. Das ist ein Schlüsselwort bei Paulus, in Christus sein. Wir sind ständig in ihm und er in uns. Also die Nähe ist eine ganz tiefe, übernatürliche, aber eine reale. Das muss nicht am Gefühl gemessen werden, sondern es ist einfach die Wahrheit. Die Wahrheit, dass diese Verbindung und diese Nähe immer gegeben ist und dass sie uns ständig inspiriert, innerlich auch in unserem Gebetsleben, in unseren Absichten, Gedankenwelten und in unserem spirituellen Kampf mit den Dämonen, mit den Versuchungen, dass er uns ständig assistiert, dass er uns ständig hilft. Ohne mich könnt ihr überhaupt gar nichts tun. Wir können nicht einmal sagen, Jesus ist Gott, Jesus ist der Herr und das von innen auch einsehen und glauben, wenn nicht durch die Assistenz, durch den Heiligen Geist. Also das ist viel mehr als eine menschliche Begegnung von Angesicht zu Angesicht.
Auch wenn uns das vielleicht immer wieder schwerfällt, weil wir oft denken, das, was die Jünger damals hatten, hatten wir so nicht mehr. Wir haben natürlich auf der anderen Seite, wie Sie sagen, wahrscheinlich noch viel mehr oder andere Möglichkeiten.
Ich glaube, wir kennen ihn viel tiefer.
Und trotzdem,
aufgrund des Glaubenswissens der Kirche und so viele Heiligen und Mystiker und auf der Heiligen Schrift, wir können ihn schon viel, viel tiefer sehen und erfassen, als das die Zeitgenossen konnten. Ja, und jetzt gleichen sie mehr unserer Lebensweise nach der Himmelfahrt, leben sie genau diese Form von Kirche sein und von Leben in Christus, wie wir es auch leben.
Das heißt, wir profitieren eigentlich schon von der ganzen Zwischenzeit, die sich da abgespielt hat, von den Begegnungen und natürlich auch dem immer wieder Erforschen der Kirche, dem Beistand des Heiligen Geistes, was eigentlich im tiefen Innersten gemeint ist. Und trotzdem reden wir immer von diesen Dimensionen von Raum und Zeit, von Himmel, von Erde, von Ewigkeit. Wie passt das denn noch zusammen? Auch wenn wir vielleicht nochmal bei der Frage verweilen, warum ist Jesus in dieser Zwischenzeit so, in einem, welchem Zwischenstadium ist er denn da? Er ist auferstanden, aber noch nicht beim Vater gewesen und erst. Also das scheinen so Kategorien zu sein, sind die für unser menschliches Denken da? Weil Jesus bräuchte das doch nicht, also dass er sagt jetzt.
Ich glaube schon, dass solange Jesus den Aposteln erscheint, mit ihnen isst, er isst ja mal ostentativ vor ihnen ein Stück Fisch, auch um sie von seiner Leiblichkeit zu überzeugen. Das heißt, er wirkt immer noch in Raum und Zeit. Er ist noch nicht vollkommen sozusagen für immer in der Transzendenz Gottes, wo niemand mehr hineinsehen kann aus eigener Kraft. Und also wirkt er in diesen Wochen bis zur Himmelfahrt, wirkt er immer noch in Raum und Zeit und in die Biografie und in die Geschichte hinein, auch als der auferstandene Herr, der immer noch den Jüngern auch gegenübertritt am Ufer des Sees, mit ihnen redet, sie ermutigt und gleichzeitig immer auch innerlich sie verändert, ihnen die Augen öffnet. Da öffnete er ihnen die inneren Augen für das Verständnis der Schrift. Oder da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Man sieht auch dass dieses Erkennen in den Begegnungen mit dem Auferstandenen nicht mehr einfach das banale Erkennen der Sinne ist, wie wir einen Gegenstand oder einen Menschen ins Visier nehmen. Es ist schon ein Sehen, auch mit dem ganzen Menschsein, aber es ist auch ein inneres Sehen und Erkennen, auch gleichzeitig schon etwas sehr Übernatürliches, dass man den Herrn nicht einfach ohne weiteres erkennt, sondern es muss immer auch das geistige innere Auge gleichzeitig aufgehen und dann erkennen sie ihn. Es ist der Herr oder die Emmausjünger beim Brechen des Brotes. Und das hat eine gewisse Zeit lang gedauert. Das war eben die Pädagogik. Die Jünger haben diese Zeit gebraucht. Aber jetzt kommt der Heilige Geist, der in die ganze Wahrheit hineinführt und der eine ganz neue Existenz und Seinsweise schafft und bewirkt, der den mystischen Leib Jesu schafft. Die Kirche wird geboren. Der mystische Leib, dass Jesus in uns lebt durch den Heiligen Geist und wir seine Glieder sind, entsteht eine ganz neue Realität und in die werden die Jünger pian piano Schritt für Schritt und hineingeführt und die Himmelfahrt ist dann so ein Schlusspunkt dieser Pädagogik, die noch Jesus weiter ausgeführt hat, so wie er schon vor seinem Sterben die Jünger immer unterrichtet und erzogen hat und sie gelehrt hat. Und jetzt übernimmt dieses Werk, übernimmt jetzt der Tröster, der Heilige Geist. Und er macht es von innen, indem er in unserem Innersten uns erleuchtet. Und jetzt wirkt Jesus nicht mehr von außen, sondern von innen durch den Heiligen Geist, den er uns vom Vater her sendet. Und das ist sein Geist. Und in ihm kommt er wieder, ist er der innere Lehrer, ist er die Wahrheit, das Licht, das uns erleuchtet, wie vorher auch, als er noch zu uns gesprochen hat, wie ein Mensch von Mensch zu Mensch, von Angesicht zu Angesicht.
Und dennoch bleibt ja da so eine Spannung auch bestehen. Sie sagen, also die Leiblichkeit hat ja im Katholischen eigentlich eine sehr hohe Wertigkeit, dadurch, dass Jesus selber Leib annimmt, Fleisch wird, also das fleischgewordene Wort wird. Und andererseits, er wird jetzt leiblich aufgenommen in den Himmel, lässt etwas zurück, bereitet die Jünger darauf vor, dass es jetzt aber auch noch um etwas Tieferes geht, um ein inneres, geistiges Wahrnehmen von Jesus, um diese innere Verbindung und das auch immer nahe sein, also eine ganz neue Qualität und eine Dimension, die das übersteigt, was vorher die leibliche Begegnung mit Jesus ja vielleicht auch ausgemacht hat. Der hat natürlich auch ein wahnsinniges Charisma wahrscheinlich gehabt, aber jetzt ist es nochmal etwas Tieferes, Inneres durch den Heiligen Geist Gegebenes. Auf der anderen Seite heißt es ja auch, also Paulus schreibt, denn auch wir warten darauf, dass wir mit der Erlösung unseres Leibes als Söhne offenbar werden in Römer 8,23. Aber eben, wir sind ja in erster Linie bestehen wir aus dem Leib, aus der Materie, Körper, Chemie und wir werden am Ende verwesen im Grab. Und wie können wir das nun vorstellen, uns vorstellen, dass wir auch als ganz individuelle Menschen, so wie wir geschaffen sind, auch dann im Himmel einmal wieder mit einem neuen Leib gestaltet werden? Welche Aussagen kann man darüber machen, Herr Bischof Marian?
Ja, also die Verwesung und der Tod, so wie wir ihn kennen, als so ein totaler Beziehungsabbruch und ein fast, möchte man fürchten, ein Zurücksinken ins Nichts, weil unser Leib, und das sind wir, löst sich in seine Bestandteile auf und verschwindet, die Identität verschwindet, der Leib verwest und wir sind nicht mehr in dem Sinn. Also es ist ein ganz drastischer Vorgang, der eigentlich das göttliche Wesen, welches Leben ist, ewiges Leben ist, welches weder Finsternis noch Tod noch Sünde kennt. Also wir verstehen, dass Paulus im Tod, so wie wir ihn kennen und erleben, die Signatur und die Konsequenz der Ursünde sieht, des Abfalls von Gott. mit aller Auswirkung auf das geistige und materielle Leben, den Kosmos, aber auch unser persönliches, leibliches Leben. Wir altern, wir können entstellt werden, unsere geistigen Kräfte nehmen ab, unsere Schönheit vergeht und so weiter. Wir erleben, dass wir hinfällig und sterblich sind und dass wir nicht aus uns selber sein können wie Gott. Und das wird uns auch nie gelingen. Also das muss einmal, ist auch wieder, warum hat das Gott zugelassen? Ja, auch um etwas uns zu zeigen, dass wenn wir uns von ihm trennen, sozusagen vom Baum des Lebens, dass wir dann den Tod erfahren mit allen Konsequenzen. Jetzt ist der Leib Jesu ganz klar jener Leib, den Maria geboren hat und der am Kreuz gestorben ist und ins Grab gelegt wurde. Mit diesem Leib ist Jesus auferstanden. Es ist klar, dass der Sohn Gottes, der absolut ohne Sünde war und der Macht hatte, das Leben hinzugeben und das Leben wieder zu nehmen, dem niemand das Leben entriss, sondern er gab es freiwillig hin. Es wurde ihm nicht entrissen durch die Feinde, die ihn ans Kreuz gebracht haben. Also Jesus ist souverän, er zeigt sich auch immer wieder als der Herr des Lebens, der die Macht hat, Leben zu geben, indem er Tote auferweckt hat, den Jüngling von Nain, die Tochter des Synagogenvorstehers und am Schluss noch mal ganz kurz vor dem Leiden, ganz drastisch, Lazarus, seinen Freund, aus dem Grab holt, obwohl er schon in die Verwesung übergegangen war, sein Leib. Also da zeigt Jesus, dass seine Identität, er ist wirklich derjenige, wie er sich in der Apokalypse dann offenbart, ich bin der Erste und der Letzte, ich bin Gott, ich war tot, doch siehe, ich lebe und ich habe die Schlüssel zur Unterwelt, ich habe die Schlüssel zum Leben und zum ewigen Leben in der Hand. Und das also als der er ist, dass sein Leib die Verwesung nicht schauen konnte, ist dann mehr als nur logisch, weil der Satan, die Sünde und der Tod als Konsequenz von allem konnte unmöglich über ihn Macht gewinnen. Das Gleiche glaubt die Kirche aufgrund dieses tieferen Verständnisses im Heiligen Geist auch von der Jungfrau Maria. Auch sie war sündelos. Sie ist die Frau, die der Schlange das Haupt zertritt. Also hat auch über sie die Schlange oder der Drachen keine Macht. Und deswegen glauben wir von Jesus und von Maria, dass sie mit dem gleichen Leib, mit welchem sie in dieser Welt Gott verherrlicht haben, im Himmel sind. Also heute Jesus, der zum Vater zurückkehrt, in seiner ganzen vollen Leiblichkeit, und die Aufnahme Mariens in den Himmel mit Leib und Seele, die wir am 15. August feiern als liturgisches Fest. Also ein Geheimnis, dass der Sensus Fidelium, also der Glaubenssinn der Kirche, immer tiefer aus allem Zusammenhängen erkannt hat. Jetzt bei uns ist es natürlich schwierig, wenn wir an die vielen Generationen denken, die vielen Körper, die da schon verwest sind. Und man weiß ja, dass biologisch, chemisch die Elemente, der Kohlenstoff unseres Leibes, der wird wieder von anderen Lebewesen aufgenommen und so weiter. Wir lösen uns buchstäblich wieder auf, kosmisch gesehen, und dass wir also bei der Auferstehung jetzt nicht jeder nach seinen Knochen suchen muss, damit Jesus Gott sie auferwecken kann, sondern der Leib, eine Vollendung des Menschen kann es nur mit Leib und Seele geben, weil das gehört zu unserer Menschennatur, dass wir Leib und Seele sind, Geist und Materie. Aber schon, wenn man die Materie quantenphysikalisch bis in den Mikrokosmos unterschaut, sieht man eigentlich, dass die Materie Energie ist. Dass Energie gar nicht so weit weg von dem ist, was Paulus den Soma Pneumatikos nennt, also einen geisterfüllten Leib, einen übernatürlichen, vom Geist, von der Kraft Gottes durchformter Leib, durchformte Materie, die dann auch andere Qualitäten bekommt, wie wir das manchmal schon ein bisschen als Vorgeschmack bei Heiligen sehen, dass die zum Beispiel wie Pater Pio oder Serafim von Sarov gleichzeitig an zwei Orten in Bilokation sein konnten. Wie ist das möglich? Also da bekommt der Leib und die Gegenwart auch eine Entgrenzung. Also das hat es schon in dieser Welt gegeben, geschweige denn, wenn wir auferweckt werden und eben diesen übernatürlichen, geisterfüllten, vom göttlichen Leben durchfluteten Leib empfangen, in welchem sich unsere Seele, unsere geistige Person vollkommen ausdrückt. Also wir werden auch schön sein. Unsere Seele, das, was wir sind, wer wir sind vor Gott, wird auch vollkommen in unsere Leiblichkeit übersetzt, sodass wir auch so erscheinen, wie wir sind, ganz unterschiedlich, aber auch von innen wunderbar schön, unsterblich und nicht mehr unsere Leiblichkeit so kennen, wie wir sie hier in dieser Seinsweise wahrnehmen, als sehr ortsgebunden, als schwerfällig, als schmerzanfällig, als krankheitsanfällig, als vergänglich, als entstellt, als verunstaltet und verunstaltbar und so weiter. Und manchmal auch so, dass wir uns mit unserem Aussehen gar nicht richtig identifizieren mögen und sagen, ja, ich bin hässlich oder ich bin. Das alles wird es nicht mehr geben, weil Paulus sagt, gesät wird ein irdischer Leib und wie ein Same stirbt, sagt Jesus. Der Same, das Samenkorn, muss sterben. Das ist der sterbliche Leib, der verwest. Das Samenkorn stirbt und verwandelt sich und es entsteht aus ihm etwas ganz anderes, Neues. Eben der Baum oder die Pflanze und in diesem Bild gesprochen, auferweckt wird dann dieser überirdische Leib, der aber doch mein Leib ist, denn ich bin es, der sich durch diesen Leib ausdrückt, aber ich bin in meiner Seele ganz von Gott erfüllt. Und weil meine Seele selber, ich möchte jetzt fast sagen, Licht vom Licht ist, ist dann auch mein Leib eben ganz schön und entgrenzt und in einer anderen Seinsweise, als wir sie in dieser Welt kennen, eben in der Vollendung. Und das wird ganz anders und unsagbar sein. Das können wir nur mit, wie ich es versuche, mit sehr holprigen Versuchen irgendwie ausdrücken. Wir bekommen eine gewisse Vorstellung davon, aber letztlich müssen wir sagen, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was Gott denen bereitet, die ihn lieben. Und Jesus sagt uns ja ganz klar, ich gehe euch voraus, um euch eine Wohnung zu bereiten. Und dort werden wir, wie Ignatius von Antiochien, Märtyrer, Bischof, Apostel, Schüler vor seinem Martyrium in Rom schreibt im Abschiedsbrief an die Gemeinde in Rom, wenn ich dort im Himmel, also beim Vater, bei Gott, bei Jesus angelangt bin, werde ich erst ein Mensch sein. Dort werde ich erst so Mensch sein, wie ich es immer sein wollte. Und zwar nicht nur in der Seele und im Geist, sondern auch in meiner Leiblichkeit. Und das ist eine Neuschöpfung, etwas ganz Neues. Und das meint Paulus mit dem Soma Pneumatikos, mit dem überirdischen, übernatürlichen Leib im Gegensatz zum verweslichen Leib, in dem wir jetzt sind.
Das heißt, diese leibliche Identität, einerseits verschwindet sie und das macht die Menschen begreiflicherweise auch Angst. Sie sagen, Tod ist wirklich ein ganz drastischer Vorgang, der totale Beziehungsabbruch.
Ja, aber es ist halt die Trennung von Seele und Leib. Und deswegen, weil die Seele das Lebensprinzip der Materie des Leibes ist und den Leib zusammenhält als meine Identität, wenn sie sich von dem trennt, ist das der Leib eben nur noch die Hülle, das Materielle, das zurückbleibt und zerfällt. Aber meine Seele ist immer, wie Thomas sagt, forma, forma mentis. Es ist, ist das Prinzip, das der Materie die Gestalt gibt, das Leben gibt und die Identität gibt und alles zu einem organischen Ganzen macht, eben, dass es ich bin und nicht ein anderer. Das ist die Seele, und wenn die sich vom Leib trennt, zerfällt er. Aber im Vollendungszustand ist eben die Seele genauso wie dieses innere Prinzip, das auch meine ganze neu geschaffene Leiblichkeit zusammenhält und ihr diese innere Identität gibt, dass ich sagen kann, das bin ich, das ist mein Leib und ich drücke mich durch meinen Leib aus.
Und das ist ja wunderbar, dass wir diese Hoffnung haben dürfen, auch
ja,
diese ganz neue Schöpfung, wo wir auch ganz wir selber sein dürfen, in einer Weise, in der wir es vorher vielleicht noch nie waren.
Wir sind eben nicht leibfeindlich wie die Griechen,
ja,
die den Leib
genau
eben aufgrund der Gefallenheit, aufgrund der Wahrnehmung, wie wir den Leib wahrnehmen, eben auch als ein Hindernis erlebten für den geistigen Aufstieg, was ein Stück weit ja auch stimmt und der Erfahrung entspricht. Aber in der Vollendung wird es das nicht mehr geben.
Und durch die Taufe sind wir schon zumindest ein Stück weit mit Christus in Gott vielleicht verborgen, so beschreibt es Papst Benedikt. Wir sind in unserer eigentlichen Existenz schon oben bei ihm. Ja, aber sind es natürlich im realen Leben doch immer wieder dabei, dass wir immer da wieder herausfallen, dass wir eben doch immer wieder uns aufmachen müssen, ja, himmelwärts blicken müssen. Papst Benedikt spricht auch von einer Raumfahrt des Herzens. Das hört sich ja eigentlich auch nett an. Das heißt, um diese Dimension der Selbstverschließung, in der wir uns oft empfinden, dass wir das aufbrechen zu einer Dimension der weltumspannenden göttlichen Liebe. Natürlich sind wir immer darauf aus, dass wir das immer in diesen Kategorien natürlich auch denken müssen. Und
ja,
ich möchte Sie auch gleich noch fragen, ja, wie geht's weiter nach Himmelfahrt, nachdem wir jetzt schon viel besprochen haben, tun uns, glaube ich, ein paar Takte Musik ganz gut. Und auch wenn Sie eine Frage haben hier zu diesen hier nicht einfachen Themen, die wir hier gerade besprechen mit Weihbischof Dr. Marian Eleganti aus Chur in der Schweiz, dürfen Sie uns auch gerne jetzt noch anrufen unter der 089-517-008-008. Nach der Musik geht es hier weiter mit unserem Gespräch über Christi Himmelfahrt. Sie haben eingeschaltet in der Spiritualität heute zu Christi Himmelfahrt hier bei Radio Horeb. Ich bin Anjuta Engert im Gespräch mit Weihbischof Dr. Marian Eleganti aus Chur in der Schweiz. Und ein Hörer hat uns jetzt erreicht, den ich hier begrüßen darf. Herr Brummer, grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Bischof, grüß Gott, Frau Engert. Ja, ich habe also die Sendung mit großem Interesse verfolgt. Ich bin leider ein bisschen zu spät gekommen, weil ich einen Feiertagsspaziergang gemacht habe. Hat mir auch gut getan. Jetzt habe ich aber eine Frage, und zwar an Herrn Bischof. Paulus schreibt doch, ich glaube, es ist im Korintherbrief, Fleisch und Blut können das Himmelreich nicht sehen. Also ist es so, dass wir einen verklärten Leib brauchen, also wenn wir dann also ins Himmelreich eingehen wollen. Jetzt habe ich nur eine Frage, wie schaut denn die Seele aus, wenn sie jetzt vom Leib, Sie haben ja gesagt, und das kann man ja wirklich ohne weiteres nachvollziehen, also nochmal meine Frage, wie schaut jetzt die Seele aus, für sich genommen, wenn sie keinen Leib mehr hat? Weil man hört ja oft so von Berichten, Leute, die also wieder erwacht sind, also die schon also klinisch gesehen tot waren, die dann berichten, dass sie Verwandte gesehen hätten, dass sie mit denen gesprochen haben und dass sie die gleich erkannt haben als Person. Also muss die Seele auch irgendwas sehr Persönliches an sich haben. Ja, das war jetzt einfach meine Frage.
Danke. Sehr schön, danke,
ja, gut,
Herr Brummer.
Die die Seele ist unsterblich, das ist meine Identität. Wenn die Seele sich genauso auflösen würde, sagen wir wie eine Nebelschwade oder ein Schatten oder wie der Leib, der sich in, der verwest und sich in seine chemischen Teile auflöst, das wird eben bei der Seele nicht der Fall sein, weil sie ist unsterblich. Das heißt, ich bin es, meine Person, mein Leben, ich werde auch als der gerichtet, der ich bin, mit dem Leben, das ich gelebt habe, mit dem Guten und mit dem Bösen, das ich getan oder nicht getan habe. Es geht also, meine Identität wird nicht vernichtet, löst sich nicht in nichts auf, sondern ich lebe vor Gott, ich erkenne mich selber, ich weiß, wer ich bin, und auch die Beziehungen, die Liebesbeziehungen, die Verbindungen mit anderen Geschöpfen, Heiligen und Menschen, Verwandten, Freunden und Unbekannten, die aber im Heiligen Geist da sind, die werden auch nicht vernichtet und zerstört. Und es gibt eben auch eine geistige Erkenntnis. Es ist nicht nur Sinn, ist nicht durch der Leib, die Sinne, die etwas erkennen, also einen Gegenstand, eine Blume, das sehe ich mit dem Auge ohne weiteres, kann ich auch fotografieren, das ist fast banal, dann habe ich das sozusagen auf der Festplatte, aber es braucht noch viele andere Dinge, erkenne ich nicht auf diese Weise, die geistigen Dinge, die Wahrheit, dass jemand lügt oder die Wahrheit sagt, das ist ein inneres Auge, eine innere Wahrnehmung. Und der Heilige Geist kann mir ganz verborgene Dinge zeigen, das Reich Gottes, die Gegenwart Gottes zeigen und innere Erkenntnisse, Wahrheitserkenntnisse vermitteln, die ich nicht mit den Sinnen bekomme, sondern mit dem geistigen Auge. Und so kann ich auch in dieser Grenzzone, wie die Nahtoderfahrungen, nach meiner Meinung waren diese Menschen noch nicht vollkommen in der Transzendenz, im Jenseits, sondern immer noch in diesem Übergangsbereich. Aber sie haben eben auch dann eine geistige Wahrnehmung, weil wir sind Geist und Leib. Und wir erkennen nicht nur mit den leiblichen Fähigkeiten, mit den Sinnen, sondern auch unsere Seele, unser Geist kann Dinge erkennen, Verborgenes, eben die Wahrheit, Gottes Gegenwart und andere Zusammenhänge kann er sehen und einsehen. Und das sind dann auch solche Erkenntnisse und Einsichten, von denen diese Menschen mit Nahtoderfahrungen dann auch wieder erzählen, wenn sie noch einmal die Gnade haben, in dieses Leben zurückzukehren. Sie waren also noch nicht ganz drüben, auch wenn sie es subjektiv schon als einen sehr, sagen wir, transzendenten Zustand erlebt haben, weil vielleicht ihr Herz schon aufgehört hat zu schlagen und sie in einem Koma waren, aber trotzdem durch Gottes Gnade eine Wahrnehmung hatten.
Ja, danke, Herr Brummer, auch für diese Frage, dass Sie die nochmal ganz konkret gestellt haben. Und es haben sich zwei weitere Hörer hier noch gemeldet, die warten. Ich darf als nächste Hörerin Frau Pross hier begrüßen in der Sendung. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Vielen Dank, Herr Bischof, für Ihre Ausführungen. Und ich habe, ich habe mal eine schwierige Zeit gehabt und da habe ich ganz viel gebetet und auch in der Bibel gelesen. Und da war ich, wenn ich das jetzt richtig erkenne durch Ihre Worte, da war ich mit dem Heiligen Geist verbunden. Da habe ich mich mit allen Menschen und irgendwie in der ganzen Welt aufgehoben und verbunden gefühlt und habe Dinge gesagt, die für mich da normal waren, aber die anderen haben dann gesagt, du redest sehr interessant, also das trifft alles voll auf mich zu. Und ich habe immer gedacht, weiß ich auch nicht, das ist nur ganz kurzzeitig und es geht wieder weg. Und dann bin ich nicht so einen sehr christlichen Weg gegangen und dann war das tatsächlich alles wieder weg und ich wusste gar nicht mehr, wie und wo und was. Aber jetzt durch Ihre Ausführung ist mir das wieder ein bisschen klarer geworden. Vielen herzlichen Dank.
Danke, das sind mystische Erfahrungen, die auch Paulus hatte solche Erfahrungen gemacht. Er sagt, ich weiß nicht, ob im Leib oder außerhalb des Leibes. Es ist halt ein besonderer Zustand, wo der Heilige Geist mich tiefer erfasst und innere Augen öffnet, sodass wir Dinge wahrnehmen, zum Beispiel die Verbundenheit mit allen Menschen oder eine Liebe zu jedem Wesen und so weiter. Das hängt dann von Gott ab, wenn es von Gott kommt, wenn der Heilige Geist diese Erfahrung wirkt. Und in dieser Welt können wir nicht in diesem Zustand für immer bleiben. Wir verlieren wieder die fühlbare Gnade sozusagen. Die kann nicht ständig so bei uns sein. Aber wenn eine solche Gnade gegeben wird von Gott, und wenn sie von Gott kommt, verändert sie etwas in uns und hat sie doch eine sehr nachhaltige Wirkung. Und es ist eine Hilfe und es ist wie ein Blick in etwas hinein, was uns sonst verborgen ist. Und da geht halt Gott mit jedem Menschen einen anderen Weg, wie es für ihn gut ist. Aber Gott kann uns den inneren Sinn öffnen, für die Erkenntnis der Realität, auch der göttlichen Realität, dass wir manchmal wie für einige Augenblicke ein bisschen entgrenzt werden in dieser Gnade und eben mehr sehen als im normalen Zustand.
Dass Sie uns das auch so geschildert haben und auch da ja das Gesagte dann auch mit dem Leben verknüpfen. Vielen Dank. Als letzte Hörerin darf ich jetzt hier Frau Esser begrüßen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Bischof, grüß Gott, Frau Engels. Ganz kurze Information. Therese Neumann von Konnersreuth, die sah ja immer alles, auch Menschen sterben in der Vision. Und wenn die ihre, wie die ihre Vision schildert von der Verklärung Christi, erschienen Mose und Elia. Mose war durchsichtig und Elia war körperlich. Sie sagt, es gibt drei Personen im Himmel, die körperlich sind, das ist Jesus und Maria. Und Elias, muss man ergänzen, von denen, die sie gesehen hat in ihren Visionen. Ich würde sagen, da gehört vielleicht noch Henoch und noch ein paar Leutchen dazu. Aber es ist so, dass die Leute, die im Himmel sind, die noch nicht komplett aufgenommen worden sind, dass die sichtbar sind, erkennbar sind, aber durchsichtig sind. Während die anderen, Jesus ist körperlich, Maria ist körperlich, Elias hat sie körperlich gesehen, der ist ja auch von der Erde weggenommen worden im vorigen Wagen, also mit Leib und Seele. Also so hat sie das gesehen. Sie sagt, die Personen sind erkennbar, aber wie gesagt, durchsichtig.
Ja, danke, geben das weiter.
Ja, das ist, jeder Mystiker hat seine Gnade und seine Gabe, wie Gott ihm die Dinge zeigt. Und das darf man auch nicht verabsolutieren, aber es ist natürlich eine Anspielung an die Heilige Schrift, weil von Elias heißt es, dass er nicht gestorben ist, sondern entrückt wurde. Einmal, wie Elisha ihn gesehen hat und den Mantel, den Prophetenmantel zurückließ, den dann Elisha übernommen hat, als auch als Symbol, dass die prophetische geistige Kraft des Elia auf den Elisha, auf seinen Jünger übergeht und er nun in der gleichen Kraft, wie der Geist in Elia gewirkt hat, jetzt auch in Elisha wirkt. Und das war diese Erfahrung der Entrückung des Elias, weshalb es noch zu Lebzeiten Jesu geheißen hat, ja, Elia wird wiederkommen, weil er ist eigentlich nur entrückt und gestorben und in Anspielung an diese Schrift Stelle und Zusammenhänge sieht auch natürlich Teresa von Konnersreuth, nimmt sie diese beiden Heiligen, Mose und Elia, anders wahr, so wie sie das jetzt beschrieben haben. Für mich ist das also irgendwie einfach ein Spiegel der Heiligen Schrift, aber wir dürfen nicht zu viel spekulieren über das Jenseits und über Dinge, die wir nicht wissen können letztlich. Wir wissen, was die Heilige Schrift uns sagt und insofern entspricht die Vision der heiligen Teresa von Konnersreuth genau der Schrift und dem, was in der Schrift gesagt wird. Aber ich möchte mich jetzt da mir selber nichts anmaßen, auch wenn ich jetzt über diese Dinge gesprochen habe und, wie ich gesagt habe, mit holprigen Begriffen und mit sehr begrenzter Einsicht und so gut ich es halt vermag, aber das ist alles noch sehr unvollkommen gemessen an der Wirklichkeit, weil wir haben, niemand hat hinüber und hineingesehen, und auch Thomas von Aquin hat am Ende seiner so tiefen Ausführungen über all diese Geheimnisse der Erlösung und der Schöpfung eine mystische Erfahrung gemacht, wo ihm der Herr etwas gezeigt hat. Und zwar so tief hat er dann die Wirklichkeit erkannt, also dass er das Gefühl hatte, alles, was er darüber geschrieben, gesagt und gedacht hat, ist wie Stroh, unnütz. Es entspricht überhaupt nicht dem der Realität. Es ist wirklich ganz unvollkommen und es kam ihm vor wie Stroh, und er hat von diesem Moment an nichts mehr geschrieben.
Das ist auch keine Folianten mehr gefüllt.
Ja,
genau. Entschuldigen, dass ich Sie unterbreche, aber die Zeit läuft uns davon. Ja. Und zum Abschluss vielleicht, bei aller Spekulation ist es ja auch immer wichtig, dass wir uns eben, das steht ja auch in der Heiligen Schrift, eben über Termin und über die Wiederkunft Christi dahingehend keine Gedanken machen. Manchmal scheint es ja auch eher den Eindruck zu haben, dass wir vielleicht auch das Thema ein bisschen beiseite lassen, weil es uns ja doch unangenehm ist, was da dann auf uns zukommt. Aber ich möchte mit der Hoffnungsgewissheit schließen, die auch Papst Benedikt in seinem Jesusbuch wiedergibt, wo er sagt, dass Gott dann alle Tränen abtrocknen wird, dass nichts Sinnloses stehen bleibt, dass alles Unrecht aufgearbeitet und das Recht hergestellt wird. Der Sieg der Liebe wird das letzte Wort der Weltgeschichte sein. Mit dieser Hoffnung möchte ich ans Ende dieser Sendung hier stellen, heute zu Christi Himmelfahrt, und Sie. Ihnen ganz herzlich danken, Herr Weihbischof. Marian, dass Sie heute die Zeit sich genommen haben, mit uns hier einen Weg zu beschreiten, zu versuchen, zu erkunden, wie wir uns das auch alles vorstellen können, was sich da ereignet hat an Christi Himmelfahrt. Und zum Abschluss möchte ich Sie um Ihren bischöflichen Segen bitten, auch in der Hinsicht, dass vielleicht in der Tiefe unseres Herzens sich das alles erschließen möge und der Heilige Geist wirklich neu auf uns herabkomme.
Ja, das möchte ich doch noch einmal betonen. Wie Paulus sagt, in dieser Welt können wir nur in Splittern, in Bruchstücken erkennen. Unsere ganze Erkenntnis ist Stückwerk, und doch gibt sie uns eine sehr große, unsagbare Hoffnung. Der Herr sei mit euch.
Und mit
es segne und beschütze euch der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen. Ganz herzliches Dankeschön an Sie. Alles Gute Ihnen, einen gesegneten Christi Himmelfahrtstag. Das wünsche ich Ihnen. Danke Ihnen recht herzlich. Es verabschiedet sich Ihre Anjuta Engert. Und gleich geht's hier weiter mit dem Rosenkranz bei Radio Horeb.